Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen. Zum letzten Mal geht es in dieser Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel um die Freiheit, die Jesus den Christen schenkt. Über einige Kapitel hinweg erklärt Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, was diese Freiheit alles beinhaltet und wo sie ihre Grenzen hat. Wenn Sie, liebe Hörer, Ihre Bibel aufschlagen möchten, hier schon mal die genaue Stelle, wo wir heute wieder einsteigen werden. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, geht es gleich weiter ab Vers 23. Noch einmal geht es in dieser Sendung um die Freiheit der Christen, die ihnen von Jesus geschenkt wird, indem er sie von der Macht der Sünde befreit. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, heißt es im Johannesevangelium Kapitel 8. Wenn euch nun aber der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das bedeutet, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird dem christusgläubigen Menschen geschenkt. Er braucht sich den Himmel nicht durch gute Werke zu verdienen. Auf diese Weise entlastet, kann er aber Gott und dem Nächsten zuliebe auf manches verzichten, was die Freiheit ihm eigentlich gestatten würde. Der erste Vers, um den es in dieser Sendung geht, macht es gleich noch einmal deutlich. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 23, schreibt der Apostel Paulus: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Falls Ihnen dieser Vers irgendwie bekannt vorkommt, dann liegt das wohl daran, dass eine Aussage in Kapitel 6, Vers 12 recht ähnlich klingt. Was bedeutet es nun aber ganz praktisch, wenn Paulus sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten? Es bedeutet, dass Paulus und natürlich auch jeder andere Christ die Freiheit hat, so zu leben, wie er will, sofern die Bibel nicht sagt, stopp, mein Lieber, dieses oder jenes ist Sünde, damit sollst du nichts zu tun haben. Ein Beispiel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich Paulus für Sport interessierte und deshalb gern die antiken Olympischen Spiele besucht hat, die bis ins 4. Jahrhundert nach Christus stattgefunden haben. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Olympischen Spiele der Neuzeit eingeführt. Paulus also ein sportbegeisterter Apostel? Nun ja, einige Male verwendet er in seinen Briefen Bilder und Begriffe aus der Welt des Sports. In Kapitel 9 etwa hat er das Leben eines Christen mit dem Wettlauf verglichen, der auf einer Kampfbahn ausgetragen wird und für den es am Ende einen Kranz als Siegespreis gibt. Auch von einer Art Boxkampf war die Rede. Gut möglich also, dass sich Paulus bei den Olympischen Spielen den einen oder anderen Wettkampf angeschaut und mitgefiebert hat. Die Aussagen der Heiligen Schrift sprechen auch nicht dagegen, dass jemand Spaß an so etwas hat. Nirgendwo steht, du sollst nicht an Sportveranstaltungen teilnehmen. Aber, und jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte von Vers 23, Paulus sagt auch, alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Was den Sport angeht, könnte das für Paulus etwa bedeuten, weil die Olympischen Spiele ihn geistlich nicht aufbauen und weil das Zuschauen viel Zeit kostet und ihn von wichtigeren Dingen abhält, beschränkt er sich freiwillig, nur bei einigen wenigen Wettkämpfen im Publikum dabei zu sein. Ursprünglich waren die Olympischen Spiele übrigens keine Sportveranstaltung im heutigen Sinne, sondern ein religiöses Fest zu Ehren des Göttervaters Zeus. Doch nachdem die Römer Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus Griechenland erobert hatten, durften auch nicht-griechische Athleten an den Spielen teilnehmen. So gab es auch zwar weiterhin noch heidnische Zeremonien, aber ihren durch und durch religiösen Charakter hatte die Olympiade zur Zeit des Apostels Paulus bereits verloren. Doch denken wir an die Gewissensfrage zurück, die in Kapitel 8 abgehandelt wurde. Da war von unerfahrenen und ein wenig ängstlichen Christen die Rede, denen der Verzehr von Götzenopferfleisch ein schlechtes Gewissen bereitet hätte. Ja, die allein dadurch im Glauben verunsichert wurden, wenn sich andere Christen solches Fleisch schmecken ließen. In ähnliche Gewissensnöte wären sie möglicherweise auch gekommen, wenn sie den Apostel Paulus laut jubelnd auf der Zuschauertribüne bei den Olympischen Spielen entdeckt hätten. eben weil diese Spiele auf einen heidnischen Ursprung zurückgehen. Und so kann man Paulus gut verstehen, dass er nach Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten, alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf, dass er nun in Vers 24 hinzufügt, niemand suche das Seine, sondern was dem Andern dient. Hier geht es also wieder um die Grenzen christlicher Freiheit. Das heißt, das Leben eines Christen soll nicht nur davon bestimmt sein, was von der Bibel her zulässig und nicht verboten ist, sondern die Liebe zum Nächsten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Anders ausgedrückt, ein wahrer Christ zeichnet sich nicht durch die strikte Einhaltung bestimmter Regeln aus, sondern er lässt sich aus Liebe in seiner Freiheit begrenzen. Ich lese weiter ab Vers 25. Dort schreibt Paulus, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. In diesen beiden Versen nimmt Paulus wieder Bezug auf das Götzenopferfleisch, das in der christlichen Gemeinde von Korinth für Gesprächsstoff sorgte. Dieses Fleisch, das öffentlich auf dem Markt verkauft wurde, stammte von Opfertieren, die für heidnische Götter geschlachtet worden waren. Es ist schon bemerkenswert, dass Paulus den Christen empfiehlt, nicht alles zu hinterfragen und sich damit unnötigerweise ein schlechtes Gewissen zu machen. Sondern Christen können es sich leisten, eine gewisse Sorglosigkeit an den Tag zu legen. Und zwar aus dem Grundvertrauen heraus, dass sie alle Dinge, die Gott geschaffen hat, ihm zur Ehre verwenden oder in ihren Dienst stellen können. Weiter empfiehlt der Apostel Paulus, Vers 27 und 28, wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, und damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Diese und die nachfolgenden Verse ergeben nur dann einen Sinn, wenn man davon ausgeht, dass neben dem gläubigen Gast und dem ungläubigen Gastgeber noch mindestens eine dritte Person am Tisch sitzt. Diese Person könnte durch das Verhalten des gläubigen Gastes verunsichert werden. So nach dem Motto, nimmt der seinen Glauben an Jesus Christus überhaupt ernst, wenn er sich am Götzenopferfleisch gütlich tut? Sein hungriger Magen scheint ihm wichtiger zu sein als sein Seelenheil. Anders ausgedrückt, die christliche Freiheit würde es selbstverständlich erlauben, dieses Fleisch mit umstrittener Herkunft zu verzehren. Aber keiner, der mit am Tisch sitzt, soll eines Leckerbissens wegen am christlichen Glauben zweifeln oder ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich versuche mir vorzustellen, wie es heute zu einer ähnlichen Situation kommen könnte. Nun, angenommen, jemand, der in der Suchtkrankenhilfe tätig ist und tagtäglich mit Alkoholikern zu tun hat, die gesundheitlich am Ende sind und deren Familien nach und nach zugrunde gehen, angenommen, dieser Mensch würde zu einem Mittagessen eingeladen, in dessen Verlauf das eine oder andere Glas Wein getrunken wird. Im Prinzip könnte auch er sich den Wein schmecken lassen, weil er selbst kein Alkoholiker ist. Aber wäre es nicht doch besser zu verzichten? Um dem Gastgeber und den anderen Gästen zu zeigen, die Arbeit mit Suchtkranken liegt mir wirklich am Herzen, weil die Sucht so viele Menschenleben zerstört. Und wer weiß, vielleicht sitzt ja auch ein Betroffener am Tisch, der über seine Sucht bisher geschwiegen hat, für den es aber eine große Hilfe ist, dass sich da jemand sozusagen solidarisch erklärt mit ihm und seinesgleichen. Zurück zu unserem Bibeltext. In Vers 29 stellt Paulus klar, ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des Andern. Denn warum sollte ich das Gewissen eines Andern über meine Freiheit urteilen lassen? Das Gewissen dieser dritten Person, wer auch immer sie sein mag, liegt Paulus sehr am Herzen. An dieser Stelle könnte man sicher aus Kapitel 9 den Vers 19 zitieren. Dort hat Paulus gesagt, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Menschen für Jesus Christus gewinnen, das ist dem Apostel Paulus wichtig. Dafür ist er bereit, seine eigene Freiheit einzuschränken. Doch in Gedanken hört er wohl schon die Christen aus der Gemeinde in Korinth einwenden, ist ja alles schön und gut. Aber warum soll ich denn meine persönliche Freiheit vom Gewissen eines anderen einengen lassen? Vers 30. Wenn ich's mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Sicher eine berechtigte Frage. Und manch einer wird sich im Stillen denken, mein lieber Paulus, Rücksichtnahme gegenüber einem Dritten ist ja okay, aber man kann's auch übertreiben. Doch dem entgegnet Paulus ab Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Er regt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen liebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Soweit die Verse 31 bis 33. Begonnen habe ich diese Sendung mit Vers 23, in dem uns zwei geistliche Prinzipien vorgestellt wurden. Sie lauteten, erstens, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Zweitens, alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. In Vers 31 folgt nun ein drittes Prinzip. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Dieses dritte Prinzip kann im Alltag eine gute Entscheidungshilfe sein. Statt zu fragen, darf ich dieses oder jenes als Christ tun, sollte ich lieber fragen, kann ich es zur Ehre Gottes tun? Und sicher lohnt es sich auch, die Frage zu stellen, tue ich das, was ich tue, tatsächlich zur Ehre Gottes? Wer sich diese Frage beispielsweise im Hinblick auf den sonntäglichen Gottesdienstbesuch stellt, kommt vielleicht zu der Einsicht, ich gehe dahin, weil ich den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Gemeinde nicht verpassen will. Oder ich gehe dahin, weil ich später im Alter auf die Hilfe meiner Glaubensgeschwister angewiesen bin, deshalb pflege ich schon jetzt Kontakt mit ihnen. Das sind zwar alles nachvollziehbare Gründe, aber wenn ich nicht aus voller Überzeugung sagen kann, ich gehe in den Gottesdienst, um damit Gott zu ehren, dann läuft etwas falsch. In Vers 32 nennt Paulus drei große Personengruppen, in die er gewissermaßen die ganze Welt aufteilt, indem er schreibt, er regt keinen Anstoß, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes. Diese drei Personengruppen unterscheiden sich vor allem in der Art ihres Glaubens und wie sie diesen Glauben im Alltag leben. Juden beispielsweise essen kein Schweinefleisch. Ja, viele verabscheuen es geradezu. Falls Sie einen jüdischen Bekannten haben, den Sie mal so richtig beleidigen wollen, brauchen Sie ihn nur zum Mittagessen einzuladen und einen deftigen Schweinebraten zu servieren. Als Christ, der wenigstens ein Fünkchen Nächstenliebe in sich trägt, sollten Sie das natürlich nicht tun, sondern Rücksicht nehmen auf Ihren jüdischen Gast. Die zweite Personengruppe, die Paulus in Vers 32 nennt, sind die Griechen. Damit sind heidnisch geprägte Menschen gemeint, die weder dem jüdischen noch dem christlichen Glauben angehören. Ob sie überhaupt an etwas glauben und wenn ja, an wen oder was, das kann von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Dennoch appelliert Paulus, auch ihnen mit Respekt und Rücksichtnahme zu begegnen. Tja, und dann erwähnt Paulus als dritte Personengruppe, bei der Christen keinen Anstoß erregen sollen, auch noch die Gemeinde Gottes. Das klingt zunächst mal verwunderlich, aber im Grunde brauche ich nur an meine eigene Gemeinde zu denken und schon bekomme ich eine Ahnung davon, was Paulus meint. So erinnere ich mich beispielsweise noch gut daran, wie eine Delegation von jungen Leuten zu mir als Pastor kam und sich darüber beklagte, dass die Musik in unseren Gottesdiensten viel zu altmodisch sei. Am liebsten hätten sie es gesehen, dass ich den anderen klar mache, dass ein lebendiger Glaube nur in einem frischen und modernen Musikstil zu finden sei. Stattdessen bat ich die jungen Christen, ein wenig mehr Verständnis für die älteren Glaubensgeschwister aufzubringen. Aber ich versprach ihnen auch, mit den Älteren zu reden und sie zu bitten, mehr auf die Bedürfnisse der Jungen einzugehen. Also, wer Gott ehren möchte, Vers 31, der sollte auch, Vers 32, auf die eigenen Glaubensgeschwister Rücksicht nehmen. Jeder ist dafür mitverantwortlich, dass der andere, was den Glauben betrifft, nicht ins Straucheln kommt. Auch auf Vers 33, den ich eben schon vorgelesen habe, möchte ich noch kurz eingehen. Paulus schreibt also, tut alles zur Ehre Gottes und erregt keinen Anstoß. Und nun Vers 33, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Tun, was vielen dient. Damit kann das Geschirrspülen gemeint sein, das jemand übernimmt, weil in der Nachbarsfamilie die Mutter krank geworden ist. Damit kann aber auch das Ausheben eines Entwässerungsgrabens gemeint sein, durch den in dem Dorf, in dem jemand wohnt, die Gefahr von Hochwasser gebannt werden soll. Solche scheinbar sehr weltlichen Tätigkeiten hinterlassen oft mehr Eindruck als ein paar fromme Traktate, die man weitergibt. Im zweiten Korintherbrief teilt Paulus den Christen in Korinth übrigens mit, ihr seid ein Brief Christi. Ebenso gut könnte man sagen, ein Traktat Christi. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Nun wieder zurück zu unserem Bibeltext aus dem ersten Korintherbrief. Hier haben wir mittlerweile den Schluss von Kapitel 10 erreicht. Doch der erste Vers von Kapitel 11 schließt sich nahtlos an. Darin fordert Paulus die Christen in Korinth auf, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Ich muss zugeben, dass mich dieser Vers ein wenig in Verlegenheit bringt, weil ich mich nämlich niemals trauen würde, ihnen zuzurufen, folgen Sie meinem Beispiel, wie ich Jesus Christus folge. Leider sehe ich zu große Defizite in meinem eigenen Glaubensleben, so dass ich ihnen sogar dringend abraten muss, meinem Beispiel in jeder Hinsicht zu folgen. Aber wenn Sie Jesus Christus nachfolgen und sich an ihm ein Beispiel nehmen, dann machen Sie garantiert nichts falsch. Im ersten Korintherbrief lassen wir nun den Abschnitt hinter uns, in dem die Freiheit der Christen im Mittelpunkt stand, in dem es aber auch um die Grenzen dieser Freiheit gegangen ist. Nun wendet sich Paulus wieder einigen Problemen zu, die offenbar speziell die Christen in Korinth umgetrieben hat. Dabei handelt es sich teilweise um Alltagsprobleme, die manchen von uns ziemlich kleinkariert vorkommen mögen. Da geht es zum Beispiel um die passende Kleidung für eine Frau, um Frisuren und um die richtige Kopfbedeckung. Alles Äußerlichkeiten, so könnte man meinen. Aber solche Äußerlichkeiten verraten eben doch auch einiges über das Innere des Menschen. Was heute als passend oder unpassend, als nachlässig oder extravagant empfunden wird, lässt sich kaum vergleichen mit dem, was zur Zeit des Apostels Paulus so oder so beurteilt wurde. Aber auch schon damals hat man sich eben Gedanken darüber gemacht, welchen Eindruck ein Mensch durch sein Äußeres auf andere macht. Bevor Paulus nun aber zur Sache kommt, schickt er folgenden Satz voraus. Vers 2. Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Bis zu diesem Punkt waren offenbar einige Dinge zur Sprache gekommen, für die Paulus die Christen in Korinth nicht loben konnte. Denken wir nur an das riesige Problem, dass sich innerhalb der Gemeinde verschiedene Gruppierungen gebildet hatten, die in Konkurrenz zueinander traten. Nun aber attestiert Paulus den Christen in Korinth, dass sie stets an ihn denken, also vermutlich auch beten und seine Anweisungen ernst nehmen. Vers 3. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Viel mehr noch als zur Zeit des Apostels Paulus dürfte heute vor allem die mittlere Aussage in diesem Vers für Sprengstoff sorgen. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Meines Erachtens wäre es töricht, die Einstellung des Apostels zu diesem Thema schlichtweg als altmodisch abzustempeln. Andererseits halte ich aber auch nichts davon, gewisse Aussagen des Apostels Paulus geistlich zu überhöhen, sie also überzubewerten. Eine Überbewertung der mittleren Aussage von Vers 3 wäre es meines Erachtens, wenn man behaupten würde, dass ein Mann seiner Frau geistlich oder sogar auch geistig überlegen sei und dass sie sich deshalb ihm unterordnen sollte. Vielmehr bin ich der Meinung, dass es Paulus ganz praktisch darum geht, bei Meinungsverschiedenheiten zu einer Entscheidung zu kommen. Zu diesem Zweck bekommt der Mann die Aufgabe zugewiesen, im Zweifelsfall zu entscheiden. Diese Deutung steht dann auch im Einklang mit einer Stelle aus dem Galaterbrief des Apostels Paulus. Dort betont er nämlich ausdrücklich, dass die Frau im geistlichen Sinne nicht hinter dem Mann zurücksteht. Ziemlich am Ende von Kapitel 3 heißt es dort: Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Ja, selbst im ersten Korintherbrief in Kapitel 11 betont Paulus, dass sich Frau und Mann auf gleicher Augenhöhe befinden. In Vers 11, auf den ich in der nächsten Sendung näher eingehen werde, heißt es ausdrücklich: In dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Und dann möchte ich noch einen Satz aus dem Epheserbrief Kapitel 5 zitieren, der uns sehr schön vor Augen malt, was für einen Charakter die Beziehung zwischen Mann und Frau haben sollte. Paulus schreibt dort: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat, und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Allein dieser Satz spricht von einer so wunderbaren, aufopferungsbereiten und erfüllenden Liebe eines Mannes zu seiner Frau, dass die Aussage im ersten Korintherbrief, nämlich der Mann aber ist das Haupt der Frau, dass diese Aussage wohl kaum abschätzig gemeint sein kann. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Beim nächsten Mal geht's genau an der Stelle weiter, an der ich diesmal aufgehört habe. Und wir werden dort mit einigen Aussagen konfrontiert, die uns in der heutigen Zeit ganz schön ins Schwitzen bringen können. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.